Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen bei der Plattform am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Rudi Arnold und bei mir ist ein Gast, und zwar ist es der Thomas Görsch, der ist Schauspieler aus Stuttgart. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Ja Thomas, erste Frage bzw. erste Runde, einfach mal vorstellen, das ist so üblich.
Ja, das ist ja schwierig zu definieren. Also Schauspieler aus Stuttgart, das ist richtig. Also ich sag mal, ich bin ungelernter Schauspieler. Ich bin seit 13 Jahren als Schauspieler in Deutschland und auch im Ausland unterwegs. Habe mich da ja über kleine Rollen hochgearbeitet, verschiedene Genres belegt. Dann werden wir nachher zu kommen, wie da die Entwicklung war. Bin jetzt soweit, dass ich so nach und nach viele Independent-Filme drehe und begleite. Habe in dem Zug eine Schauspielagentur aufgemacht. Aus einem, ja, das erzähle ich nachher, wie das zustande kam. Ja, bin jetzt also als Schauspieler in dem Bereich unterwegs, helfend mit vielen Kontaktleuten.
Mhm. Du hast gesagt, ungelernter Schauspieler. Ja. Was hast du denn gelernt?
Ich bin geborener Banker, sage ich mal. Ja, also ich bin ganz profan in die Banklehre gegangen. Ich komme aus einer Bankerfamilie, wo es bei drei Brüdern und einem Vater nur Banker gibt. Ja, da bin ich dann irgendwann mal ausgebrochen, als ich gemerkt habe, es gibt vielleicht auch noch was anderes, und ja, habe das hinter mir gelassen.
Mhm. Und ja, wie kommt man dann zum Schauspiel? Ich meine, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, um auszubrechen. Man könnte ja auch was malen oder Musik machen.
Wie alles nicht geplant, sag ich mal. Ich habe früher geschrieben und ich hatte immer schon so ein filmisches Denken. Also wenn ich irgendwie eine Geschichte gesehen habe, habe ich die immer gleich als Film gesehen. Ich habe dann früher angefangen, erst Drehbücher zu schreiben. Irgendwann ging es dann los, da haben Freunde von mir gesagt, du, die suchen da in der Filmakademie in Ludwigsburg, was bei mir gleich um die Ecke ist, Komparsen. Und habe ich gesagt, ja, du bist doch vom Film. Ich hatte damit gar nichts zu tun, ich habe nur diese Drehbücher geschrieben. Und habe gesagt, okay, dann gehe ich da halt hin. Ich habe mich schicken lassen, sage ich mal. Hab dann da 3 Tage lang in einer Disco dann als Komparse, ja, sehr blöde Arbeit gehabt, indem ich dann da 3 Tage lang rumtanzen durfte. Aber es war dann doch irgendwie ganz lustig und ja, eins hat das andere dann ergeben. Und dann war ich auf einmal beim Film.
Ja, Stichwort Drehbuch zunächst mal. Wie kommt man zum Drehbuch schreiben?
Ja, also ich hatte Geschichten im Kopf. Bei mir geht das über Nacht. Also ich wach morgens auf und sag, boah, tolle Geschichte. Sollte man irgendwie aufschreiben. Und das war dann auch immer so fantastisch, also so sprühend vor Fantasie oder auch in Liebesgeschichten. Also alles irgendwie, also das war, lässt sich irgendwie nicht regeln. Also ich konnte das nie, mich hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt muss ich irgendwas schreiben in die und die Richtung, sowas kann ich nicht. Mhm. Mich packt dann irgendwie die Muße, rüttelt mich durch und dann geht's auch ganz schnell in der Ideenfindung. Und dann ging es um die Form, wie schreibe ich sowas auf? Dann kann man in Stuttgart Drehbuch lernen, also Kurse belegen. Und dann bin ich da einfach zum Spaß hin, ohne irgendwie eine Idee zu haben, was ich daraus mache. Ich habe eigentlich gar nicht dabei gedacht, habe das einfach gemacht, weil es mich interessiert hat. Und ja, und das habe ich dann, das mündete dann im Komparsendasein parallel. Also ich habe dann Drehbücher weitergeschrieben. Als ich später dann auch wusste, was man mit Drehbüchern anfangen kann, habe ich die dann auch mal weitergegeben, nachdem ich dann zuerst Leute aus der Filmszene überhaupt mal kannte. Die wurden dann wahrhaftig verfilmt. Das war dann schon ein komisches Ereignis, weil, wie gesagt, alles so ungeplant. Und deswegen sage ich ja immer, früher habe ich es gehasst zu sagen, ich bin ungelernter Schauspieler, weil ich da sehr, sehr viel Wellen bekommen habe von außerhalb gegen mich, weil ich dann Rollen bekommen habe und Leuten vorgezogen wurde, die das jahrelang gelernt haben und jahrelang im Theater sich abgemüht haben. Und ich habe dann diese Rollen bekommen und dann hatte ich dann schon Filme, wo mir das wirklich als Hass entgegengeschlagen ist, so nach dem Motto, warum kriegt der eigentlich diese Rolle und dann auch noch die größere als ich. Ja, mittlerweile kann ich drüber lachen. Früher fand ich das ganz unkomisch, habe dann auch so Sachen gemacht, wie erstmal zum Theater gegangen und mich in einer Theatergruppe angeschlossen, so nach dem Motto, du musst es ja irgendwie mal lernen. Hab dann ja aus diesem Minderwertigkeitskomplex, sag ich mal, heraus in eine Theatergruppe mich angeschlossen, um da irgendwie das auch so zu lernen, wie das ein Schauspieler lernt, weil ich war schon zu alt, um zur Hochschule zu gehen. Es gibt da keine Quereinsteiger in diesem Bereich. sondern man hat nur eine anerkannte Ausbildung, wenn man eine Hochschulausbildung macht, und die wird mit 26 gestoppt. Mhm. Also älter wie 26 bist du in dem Bereich durch, dann will dich keiner mehr haben. Mhm. Und da gibt es auch dann viele Möglichkeiten, parallel irgendwo Privatunterricht zu nehmen, aber man wird nie wieder staatlich anerkannt irgendwo, ja, so anerkannt, dass man selber als Schauspieler überhaupt von einer Agentur gemanagt wird. Mhm. Ist also ganz, ganz komische Kiste, ist ein ganz schreckliches System, die einfach Leute ausgrenzen, die da vielleicht schon älter sind. Kann man fast von Altersdiskriminierung mit 27 sprechen.
Sowas Gemeines, ja.
Ja, nee, das hab mich am Anfang furchtbar geärgert.
27 schon, was soll ich dann sagen?
Ja. Ja, also ich hatte vorher auch mal die Idee, da schon mal auszubrechen in dem Bereich. Also ich wollte dann schon so Mitte 20, wollte ich mal Fotodesign machen. Da sagte ich dann schon, jetzt fängst du keine neue Lehre mehr an, um dann später, dann, als ich dann schon nochmal 10 Jahre älter war, zu denken, jetzt wirst du Schauspieler. Da hat mir einfach der Mut gefehlt und dann habe ich mir gesagt, okay, ich bin jetzt, damals war ich 33, als ich die easy Idee hatte, also schon mehr als ein Donnerschlag drüber über dieses Alter, und habe dann angefangen, als Komparse, ganz profan. Fand ich schön, fand ich gut. Ich hatte vorher mal viel Sport gemacht, auch eine Schwertkampfausbildung absolviert, hatte das Gott sei Dank nach diesem ersten Auftritt als Komparse in einem Anmeldebogen für diese Kartei reingeschrieben gehabt. Und wurde dann für einen internationalen Film geholt. Ja. Viel, viel, viel Glück. Das war The Musketeer, ein amerikanischer Film, der in Europa gedreht wurde, mit Catherine Deneuve und ein paar guten Leuten drin. Und da war ich dann irgendwo eine Woche auf einer Burg in Luxemburg und in diesen alten Kostümen, im Schwertkampf. Und es war wie Abenteuerspielplatz. Und es war gleichzeitig so die Erleuchtung, das möchte ich jetzt eigentlich machen. Und irgendwie habe ich seitdem den Kampf, dahin zu kommen, dass man davon leben kann. Das war also anfangs die Geschichte.
Jetzt möchte ich aber nochmal ganz kurz auf diese Drehbuchgeschichte zurückkommen. Ja. Diese Kurse, die konnte man an der Volkshochschule belegen? Oder wie
war das? Es gibt in Stuttgart, also da habe ich es nicht gemacht, es gibt zwischenzeitlich eine extra Drehbuchschule, die Intersferal, die im Stuttgarter Filmhaus unter der Leitung von Jörn Precht geleitet wird. Da habe ich es zwar nicht gemacht, das gab es zu der Zeit auch noch nicht, sondern da konnte man volkshochschulmäßig das wirklich lernen.
Und kannst du dich noch erinnern, was hast du so als erstes Drehbuch oder erste Drehbücher geschrieben? Was waren das für Story? Mach mal so ganz kurz den Inhalt, das interessiert mich jetzt einfach.
Das war witzigerweise auch aus dem Bankendasein. Und das habe ich sogar während der Bankenzeit geschrieben. Das Ding hieß Die tätowierte Rose. Da ging es um einen Banker, der sich in eine kleine Italienerin aus einem Blumenladen verliebt und gleichzeitig von seiner dominanten, fast dominamäßigen Chefin Albträume hat und in der Arbeit verfolgt wird. Ich glaube, es war so eine Art Lebenssituation in dem Moment.
Ja, also, hattest du so eine Domina?
Nein, aber ich glaube, diese Verfolgung, die habe ich da schon gespürt.
Okay. Die Plattform bei Radio Free FM, bei uns zu Gast Thomas Görsch, jetzt habe ich mich fast schon wieder versprochen, Schauspieler aus Stuttgart, und vor der Musik haben wir uns ein bisschen über Drehbuch schreiben, wie man zum Schauspielern kommt, über so ein paar Dinge unterhalten. Der Thomas, der Wille, der war also da.
Genau.
Ja, und wie ist denn dann weitergegangen?
Ja, das ist dann so eine Sache. Also man ist ungelernt, man weiß, man möchte in die Richtung was machen. Man möchte auch möglichst davon leben können. Wie fängt man sowas an, wenn man am Anfang also erstmal so gar keinen Zutritt bekommt? Weil natürlich ein ganzes Meer von Schauspielern auch in Deutschland, in Stuttgart auch da sind, die natürlich ja alle auch ihr Brot damit verdienen wollen. Ich hatte dann Glück, weil in Stuttgart ist ja so eine Art Hochburg der Filmuniversitäten, also die Filmakademie, die HDM Stuttgart, die Märzakademie, die, wie sie alle heißen, also ganz, ganz viele Schulen, die auch immer ihre Filme jedes Jahr drehen müssen, um ihre Semester zu bestehen, und habe mich da einfach ungelernt beworben. Auf einfach meine Unterlagen geschickt, Bilder, und anfangs konnte ich nicht viel schreiben, sondern ich habe einfach mal vorgesprochen, dann da auch richtig Castings mitgemacht, wie in diesen Castingshows. Und dann habe ich anscheinend nicht so blöd angestellt, also ich bin dann da bei diesen kleinen Filmen, die dann irgendwie 4-5 Minuten teilweise nur gingen, wurde ich dann genommen, die Rollen wurden dann auch immer größer, und das ging dann, also ich habe dann schon sehr viel Einblick bekommen, habe auch sehr viel gelernt bei der ganzen Sache. Parallel habe ich, wie schon gesagt, angefangen beim Theater, auch dann in eine freie Gruppe einzutreten, und habe dann auch gleich eine Hauptrolle bekommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich mich ja eine gewisse Unsicherheit in mir drin hatte, so nach dem Motto, noch nie was gemacht, nichts gelernt. Und jetzt soll ich da den Vorredner geben. Das war für mich anfangs sehr fremd. Aber gut, man hatte das Zutrauen, man hat es mir gegeben und man hatte lange geprobt, und das ging dann auch ganz gut. Ja, der nächste Schritt war dann allerdings, was macht man mit vielen, vielen Kurzfilmen, weil davon kann man ja nicht leben. Weil ja schlicht und ergreifend, das macht man ohne Geld, wie ja vieles in dem Independent-Bereich ohne Geld funktioniert. Mhm. Das konnte man so nebenher machen. Klar war ich da noch bei der Bank und habe dann so lange noch parallel da gearbeitet und musste irgendwie gucken, dass ich da durchkomme. Jetzt ist es dann so, Rollensuche, übers Internet kann man das heutzutage sehr, sehr gut machen. Da gibt es verschiedene Foren, wo man sich Jobs raussuchen kann. Da kann man also auch ohne Agentur schauen, wo man da Gehör finden kann. Und da habe ich dann, ja, oft Ausschreibungen gesehen von schwulen Produktionen, die meistens in Berlin waren. Da gibt es eine große Schmiede, wo also im offenen Kanal Fernsehserien laufen wie Berlin Bohem oder Montagskinder von Andreas Weiß. Das ist relativ bekannt in Berlin und auch in den ganzen offenen Kanälen, die also im Norden sind des Landes hier, weil es dann so eine richtige offene Kanalkultur gibt. Hier im Süden gibt es das nicht wirklich, nur in Form von Radios, aber nicht als Fernsehstationen. Ja. Da bin ich dann, also ich war sehr, sehr engagiert, überdreht, sag ich mal, wollen ohne Ende und bin dann da ja nach Berlin gefahren und habe einfach gesagt, so, da sollte man dann was vorsprechen. Und dann hatte ich selber einen Text geschrieben und habe den Text dann vorgetragen. Ja. Und habe dann da auch eine Rolle bekommen, also eine feste Rolle in so einer schwulen Serie über 24 Folgen und war dann fortan jedes Wochenende in Berlin und unter der Woche stand ich in der Bank am Schalter.
Ja. Hat es da eigentlich Geld gegeben? Ich meine, offener Kanal, das riecht auch nicht so nach der
Tütenkohle. Ja, nee, da kriegst du auch kein Geld. Das ist dann auch die nächste Krux. Dann geht das natürlich lange, lange parallel mit der Bank, wo du dann immer sagst, okay, wann schaffe ich denn den Absprung? Wann kann es da irgendwie mal eine Richtung geben, wo ich davon irgendwie was verdienen kann? Habe dann gesagt, okay, also auch wenn die Rollen größer werden sollen, Komparse, da kriegst du öfters mal was, da kriegst du dann eine Tagesgage von 50 Euro. Nicht viel, aber läppert sich ja auch. Es war mir klar, dass man nicht nur mit einer Arbeit genug verdienen kann, um zu überleben. Also ich habe das dann immer so, ist auch heute noch patchworkmäßig gesehen. Du musst also, ich habe eine Agentur noch, da kommen wir später drauf. Ich mache diese Filmarbeit, ich bin beim Shopping-Kanal auch, deswegen rede ich auch so schnell. Also man muss das Geld sich aus verschiedenen Richtungen ziehen, damit es unterm Strich wieder ausreicht. Und am Anfang war es dann einfach so, in der Woche da, am Wochenende dort. Und habe dann in diesen schwulen Serien mitgespielt, habe dann auch in diesem Bereich sehr, sehr viele Rollen bekommen, weil es einfach so die Situation ist, dass ein gestandener Schauspieler, der jetzt ausgebildet ist und der hetero ist, oder selbst wenn er schwul war, wollte er vor der Kamera nicht als Schwuler gesehen werden und sich in dieser Markte in dieser Nische vermarkten lassen, weil er einfach dieses schwule Image nicht haben wollte und noch andere Rollen haben wollte und nicht als Schwule abgestempelt sein.
Ja, sowas. Sieht ein schwules Image aus in solchen Sachen. Ich meine. Ups, jetzt habe ich meine. Ja, ich bin vorher jetzt aus Versehen auf meinen Knopf gekommen. Ja, meine Zwischenfrage war, du sagst schwules Image, will sich kein Schauspieler geben, auch wenn er schwul ist. Wie sieht ein schwules Image im Film aus? Ist das so was Klischeehaftes? Oder wie läuft das?
Es ist gar nicht so, dass er jetzt, wenn er schwul ist, dass er dann unbedingt das Klischee erfüllen muss. Das Klischee ist mehr oder weniger so, wenn er dann mal eine andere Rolle will und sich wo vorstellt und er ist jetzt irgendwo durch einen schwulen Charakter bekannt geworden oder man liest in seiner Vita, er hat jetzt da in der Serie mitgespielt, dann kann er ja unmöglich ein Actionheld sein, der einer, der draufhaut oder der böse ist, sondern er ist dann irgendwie die lustige Tucke von nebendran oder irgendwie der Schmachter von nebendran. Auf jeden Fall ist da niemand, der immer handfest irgendwo hingreifen kann. Also dieses Genre verwehrt sich dann irgendwie schon. Das ist dann so, nee, ein Schwuler kann das doch nicht spielen oder dass er dann Macho spielt, der die Frauen irgendwie reihenweise umlegt, gibt's ja auch so oft diese Rollen. Für sowas ist man dann nicht mehr so opportun oder wird man dann beiseite geschoben, sagt man, das kannst du nicht erfüllen. Ne? Und ja, ich habe mich davon nicht stören lassen, mir war das egal. Ich hatte da nie eine Berechnung oder Plan, sondern habe immer geschaut, wo geht das weiter, wo kann man hingehen, was ist interessant, was macht mir Spaß und hat auch irgendwie ein Einkommen. Dann habe ich sehr viel in diesem Schulenbereich gemacht. Ich war auch einer von diesen Late-Coming-Outern. Also das traf bei mir alles irgendwie zusammen, so Ausbruch in alle Richtungen.
Was für ein Coming-Outer?
Ein Late-Coming-Outer. Also ich habe sehr spät kapiert, dass ich schwul bin. Ach, und auch später rauskomme, ja, ja. Genau. Und das traf bei mir irgendwie alles so in der Zeit über mich ein. Und für mich war das dann auch so eine Art Ausleben, so nach dem Motto, sieht her, ich kann da ruhig einen Mann vor der Kamera küssen, macht mir gar nichts aus. Ich habe das dann auch trotzmäßig teilweise betrieben, so nach dem Motto, ist doch egal. Also wenn ihr euch alle davor sträubt, sowas zu machen, mir ist es egal. Ich nehme gerne die Rolle und spiele das gerne.
Ja, was hast du da gespielt? Ich meine, in Schwulen, klar, aber das sind viele Ausprägungen.
Also ich war Gregor, hieß ich damals in der Serie, und ich war ein Missstück von Theaterregisseur, der sich dann also auch die Leute am Theater hochschlafen lassen hat. Also ich war nicht nett. Ganz und gar nicht. Also Gregor war ein ziemliches Mischstück und ist auch so mit den Leuten umgegangen und hat auch jede Gelegenheit genutzt, die man nutzen konnte. Also Gregor war ein ziemliches Herzchen. Mhm. Hat aber einen heiden Spaß gemacht. Also ich habe diese Rolle sehr, sehr gut und gerne gespielt, weil ich habe es einfach genossen. Also ich habe die, also es war ein Fest, muss ich sagen. Es war richtig lustig. Mhm.
Ich habe auf dem Zettel, der da vor mir liegt, gelesen, dass du auch Radiomoderator bist oder gemacht hast.
Genau. Also ich kam dann sehr auch in diese schwule Szene, wie es immer so blöd heißt, rein. Also ich habe dann schwules Radio gemacht, auch beim Freien Radio in Stuttgart 7 Jahre lang, beim Schwulfunk heißt das dort. Habe dann auch parallel an beim Magazin Schwulst, das ist ein kostenloses Magazin für Schwule, was in ganz Baden-Württemberg vertrieben wird, ausgelegt wird, in der Leitung auch mitgearbeitet dann die ganze Zeit und viel, viel Leute kennengelernt da. Also ich habe ich nicht alles interviewt in der Zeit. Ich habe Nina Hagen interviewt, Ross Anthony, Wommy Wonder, wie die ganzen schwulen Größen heißen, die ganzen Musical-Stars, die in Stuttgart sind, so rauf und runter. Es war eine sehr, sehr lustige Zeit und habe sehr viele Leute kennengelernt, auch aus dem Bereich wieder. Sehr viele Kontakte aufgebaut auch da. Das hat richtig Spaß gemacht, war richtig schön, ja. Irgendwann habe ich natürlich dann auch mehr gearbeitet im Film. Also es kamen dann diese schwulen Rollen, die ich heute auch noch jederzeit spiele, wenn die angeboten werden. Aber es verlagert sich dann. Wir haben dann während der Zeit im Radio haben wir auch ein Hörspiel gemacht. Das lief zum Beispiel in 40 verschiedenen schwulen Sendern in ganz Deutschland. Da sind wir ganz stolz drauf. Das ist so eine, ich erzähle mal kurz was zum Inhalt. Wir hören da auch gleich einen Ausschnitt, nur dass man mal weiß, um was es da geht. Also es ist der Andi. Das ist ein nicht so netter schwuler Friseur, der zusammen mit Lulu, ein etwas dickerer Schwabe, der aufgesetztes Französisch spricht, weil es sehr schick ist in dem Salon. Die fetzen sich ja die ganze Zeit, tun sich gegenseitig die Kunden abspenstig machen. Es gibt natürlich die Übermutter von Andi, die natürlich alles beäugt. Dann gibt es natürlich auch die Schwulenmami da drin. Es ist irgendwie alles, was das Klischee erfüllt, ist da drin. Jetzt sagt jeder Schwule wahrscheinlich, boah, Klischee, schrecklich. Aber ich finde, wenn man das Klischee überzieht und das nicht böse sieht, kann man sowas gerne mal sich antun. Wir haben das sehr gerne gemacht und ich habe da auch einen Rückfall. Ich bin zwar nicht mehr bei einem Sender, aber wir schreiben gerade an neuen Teilen dafür. Wer weiß der Himmel, wann das zustande kommt in diesem Jahr, aber irgendwann geht es da auch weiter.
Ja, du hast eine CD mitgebracht von diesem Freien Radio Stuttgart, von dieser Sendung. Beauty Palais heißt das Ganze. Ja. Beauty Palais. Oh, schöner Titel. Und der Mimosenkrieg. Ja.
Grüß Gott!
So, Lulu, das war heute mein 10. Kunde. Der ganze Salon ist geputzt, der Hund Gassi gegangen, der Beauty-Quark gemischt und du machst nichts.
Ich mache nichts? Das ist auch schon die zweite Flasche Prosecco. Könntest du mir bitte noch eines aus dem Kühlschrank holen?
Wenn du nicht dem Magna Ischgl nachgereist wärst und dich zum Affen gemacht hättest, dann hättest du jetzt auch keinen Gips. Und deshalb gibt's jetzt auch kein Prosecco. Du kannst es mir erzählen, ich werde es nie verstehen, warum du nachgereist bist.
Ich musste einfach nachreisen, du kennst doch seinen Waschbrettbauch.
Du hast ja noch nicht einmal geschafft, ihn zu treffen.
Aber nur weil ich getroffen habe, die Uschi mit ihrer Creme. Und da bin ich schnell weggerannt und über Fofi gestolpert. Evola, gibt's.
Evola, gibt's. Und dein Marc war seitdem auch nicht mehr da. Und der Bernd auch nicht. Gott sei Dank.
Da bin ich wieder, meine Inventur ist vorbei.
Oh, Andi hat dich schon vermisst. Heute musste ich Andi bedienen.
Hallo Bernd, was soll's denn sein?
Oh, dann nehme ich die Intimrasur, die ich schon mal hatte.
Die macht man immer. Aber ich kann dir die Augenbrauen zupfen.
Nee, dann nehme ich eine Ganzkörpermassage mit Jojobaöl.
Na, um 3. Warum muss ich diese Scheißtucke nur den Fuß brechen?
Wie wild, mach nicht so lange. Es warten noch andere Kunden. und vergesse nicht meinen Prosecco. Und die Hünd muss auch wieder raus.
Hallo Lulu, da bin ich wieder. Frisch gestärkt aus dem Liebesurlaub.
Ah.
Eigentlich wollte ich ja nur eine Woche bleiben, aber die Chicas waren einfach zu gierig. Die wollten mich halt nicht gehen sehen, sondern lieber kommen hören, du verstehst schon. Kannst du mir schnell die Haare schneiden? Die Haupthaare?
Nein, da musst du warten, bis Andi fertig ist.
Und warum?
Weil diese blöde Tucke unbedingt nach Ischgl fahren muss und sich den Haxen gebrochen hat.
Du warst auch in Ischgl.
Ich liebe Ischgl.
Mann, warum sagst du keinen Ton? Wir hätten so schön einen zusammen drauf machen können.
Ach, du warst ja auch dort. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht.
Ja, was für eine Überraschung. Das kommt dabei heraus, wenn man seinem Schwarm dahinter herreißt.
Nicht vor den Künden.
Aber deine dritte Flasche Prosecco, die trinkst du auch vor den Künden.
Ich kann doch nichts dafür, wenn ich eine gebrochene Bein habe.
Aber dafür, dass es bei dir immer nach Waldkeller riecht und dass ich einen Termin nach dem anderen habe, weil du meine Terminkalender zu voll schreibst.
Du bist nur nicht gewöhnt, dass du einmal arbeiten musst.
Ho, ho, ho. Easy, Mädels. Was ist jetzt mit meinem Haarschnitt?
Hast du einen Termin?
Marc kann kommen, wann er will.
Er kann vielleicht bei dir kommen, wenn er will, aber wenn ich den ganzen Laden schmeiße und noch die Töne in Kassi führen muss...
Lass Fofi aus dem Spiel!
Nichts, wenn er an ihre Ecke pisst!
Nur weil du nicht mit ihm Kassi gehst!
Mama, jetzt nicht!
Uschi, jetzt nicht!
Und was ist mit meiner Frisur?
Jetzt nicht!
Okay, Mädels, ich komme nochmal wieder, wenn eure Hormone wieder in Einklang sind. Kratzt euch nicht die schönen Augen auf.
Eine gute Idee!
Jetzt ist weg und dir auch noch die Mark gegangen. Ich halte es nicht mehr aus mit dir. Wenn ich gehen könnte, würde ich Fafi packen und verschwinden.
Wenn du nicht immer stark besoffen bist, könntest du auch noch gehen. Ich gehe und du kannst machen, was du willst. Du bist komplett überfüllt.
Wenn Sie wissen wollen, ob ich mir einen anderen Salon suchen muss, dann schauen Sie nach unter www.beautypalais.de.vu.
Ja, eine Produktion von Thomas Görsch unter anderem, der ist heute Gast bei uns in der Plattform. Die Serie hieß Beauty Palais und lief beim Freien Radio Stuttgart, oder läuft sie noch heute?
Nein, sie läuft nicht mehr, also sie ist ja schon ein paar Jahre jetzt weg, aber sie kommt wieder, weil ja, es hat einfach Spaß gemacht. Wir hatten die, wie gesagt, auch in anderen schwulen Kanälen laufen, haben also alle sehr gerne abgenommen. Das war eine tolle Sache, ja. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Ja, und war total überdreht, hat man ja gerade gehört. Also die Stimme ja, war danach ziemlich. Nach jeder Folge ziemlich am Ende.
Da haben wir wirklich echt ein Prosecco dann gebraucht.
Ja, ja, das ging auch teilweise nur mit Prosecco. Nee, das war schöne Zeit, sag ich mal. Ja, wie ging es dann weiter in der Schauspielkarriere? Also ich habe da sehr viel dann gemacht im Bereich, in dem Bereich Schwul, Zeitung, Radio. Das habe ich dann auch 7 Jahre lang gemacht, bin da relativ lange treu gewesen, habe immer meine Zeit gesucht, aber ich wollte natürlich im Schauspiel weiterkommen, habe parallel immer die Rollen aufgebaut und bin dann, wie gesagt, durch meine Internetbewerbungen immer öfters in Berlin gewesen und habe da einen Filmer kennengelernt, den Carl Andersen, der ja ganz spezielle Filme gedreht hat, sag ich mal. Das ging immer irgendwie um sexuelle Hörigkeiten, die haben solche Geschichten, sexuelle Unterdrückungen, Geschlechterkampf, das war dann schon, also da war ich dann auch nicht mehr schwul, da habe ich dann mit Frauen zu tun gehabt, also ich habe kein Problem gehabt, eine Frau zu küssen und das war dann auch mit vollem Körpereinsatz, also ich hatte auch nicht das Problem, von der Kamera nackt zu sein, das war dann auch keine so eine Sache, das war ein sehr pfiffiger Wiener, der nach Berlin gegangen war und auch sogenannte Underground-Filme gedreht hat. Das war natürlich auch kein großes Publikum, aber es war sehr, sehr lehrreich für mich. Also ich habe alles, was man so in der Ausbildung lernt, also so sämtliche Hemmungen fallen zu lassen, habe ich da fallen lassen. Und das war sehr, sehr schön. Das mündete dann auch so weit, dass aus diesen verschiedenen Filmen, die wir da gemacht hatten, dann auch immer Bühnenstücke wurden. Also ich bin dann parallel auch auf der Bühne gestanden in Berlin und habe dann da auch diese Stücke gespielt. Das waren dann schon auch so die ersten Einkommen, die dann aus dieser Ecke kamen. Also da konnte man dann wirklich dann auch mal Geld mit diesen Sachen verdienen. Erst nicht bei den Filmen, aber dann später auf der Bühne hat man natürlich dann auch Geld mit dran verdient.
Underground, das Stichwort Underground, das ist so ein weiter Begriff, das so ein bisschen riecht, hab kein Geld.
Das riecht sehr, sehr nach, hab kein Geld. Das riechen wir noch, das ist so. Das sind meistens ja Einzelkämpfer, sag ich mal, die ohne Unterstützung eines Studios, sondern nur irgendwo mit anderen pfiffigen Leuten, die dafür kein Geld wollen, Projekte stemmen, also ganze Spielfilme stemmen, möglichst für gar kein Geld, um die dann in ganz mühsam bei kleinen Kinos unterzubringen, um die mal spielen zu dürfen oder um dann später dann auch auf DVD zu veröffentlichen. Also ich sag mal so, die Karl Andersen-Filme hatten ihr Publikum, also auf DVD ließ sich das verkaufen. War auch praktisch, der Karl hat früher bei einer Videothek auch gearbeitet gehabt, also er musste auch Geld verdienen, klar, hat natürlich auch nicht gereicht, aber da wusste man ganz genau, diese Videothek hat besondere Filme, gerade viele Sammlungen von diesen Independent-Filmen, wo es ja viele in Berlin gibt, das ist ja so ein bisschen die Hauptstadt für sowas. Und ja, so ging das dann in diese Richtung weiter. Wir haben dann so ein paar Filme gedreht, ich glaube drei an der Zahl, der Karl ist leider Mitte letzten Jahres gestorben und er hatte es aber noch geschafft, mich weiterzureichen an einen, ja, an einen Filmer, der wieder andere Underground-Filme gedreht hat. Das war aus der Horror-Ecke, also ich sag mal jetzt mal nicht so Teenie-Horror, sondern richtig, ja, handfester Horror. Marian Dora ist da das Stichwort. Da gibt's also ja ganz heftige Filme, der hat auch schon verbotene Filme gedreht. Einen Film gab's zum Beispiel mal, es gab mal so einen Fall vor Jahren, in dem sich ein schwules Paar gegenseitig gegessen hat. Hat man vielleicht mitbekommen, das war in Rottenburg, eine wahre Geschichte. Ja, da hat er einen Film draus gemacht, also da habe ich noch nicht mitgespielt gehabt, da kannte ich ihn noch nicht. Das war ein absoluter Renner, der wurde verkauft auf der ganzen Welt.
Aber war verboten.
Aber er war verboten.
Also das ging immer, hat er mehr Geld gebracht.
Das ging immer so weit, das kam raus, dann irgendwann hat die Kontrolle das geschnappt, hat das dann verboten, dann war der Markt hier erledigt, dann wird das dann halt im Ausland bestellt oder im Ausland nochmal neu rausgebracht, weil und immer in dieser Zwischenzeit, bis jeder wusste, was da war, hat irgendwie jeder diesen Film gehabt. Mhm. Und ja.
Aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei dieser sexuellen Sache. Porno kann man das nicht nennen, was ihr da gemacht habt.
Das war, nein, weil es war zwar Nacktheit zu sehen, aber meistens hatte so diese Nacktheit etwas damit zu tun. Wir hatten zum Beispiel einen furchtbaren Titel, hatte dieser Film Lick an Apple Like a Pussy. Also wir hatten angefangen zu drehen, da gab es noch keinen Titel für diesen Film, sondern nur der Inhalt. Der Inhalt ist ganz stubenrein, sag ich mal. Das geht um eine Regisseurin, die sich Schauspieler einlädt auf ein Landhaus, irgendwo im Nichts, im Spreewald war das damals gedreht worden, um dort ein Casting zu machen für einen Erotik-Thriller. Mhm. Die dann das Ganze aber so überzieht, sie möchte eigentlich gar nichts casten, sondern sie will bloß mehr oder weniger die Leute in den Sexszenen sehen. Die restlichen Szenen sind ihr egal. Und sie ist eine sehr starke, dominante Regisseurin und versucht, die Schauspieler mehr oder weniger in diese Richtung reinzupressen, dass sie alles machen. Und so mittendrin kommt dann auch mal raus, dass sie am liebsten ja vor der Kamera echten Sex hätte, damit das Ganze richtig ausschaut. Und das ist eigentlich so eine Art Ingmar Bergman-Diskussionsfilm, wenn man es rein vom Inhaltlichen sieht. Mhm. Es wird also unheimlich viel gesprochen, was man vor der Kamera machen darf, was man machen will, was man nicht zeigen sollte. Die Schauspieler versuchen das dann auch. Also sie ziehen sich dann auch vor der Kamera aus und spielen dann Sex. Also sie wollen nie ihren richtigen Sex vor der Kamera haben. Es endet immer in furchtbaren Diskussionen und in Eklats und alle, ich glaube 7 Schauspieler waren es, die da auf dem Haus weg waren, bis dann irgendwann alle weg sind und diese Regisseurin alleine da sitzt, weil die Schauspieler mit sich so das nicht machen lassen. Das war also der grobe Inhalt. Dieser super Titel Lick an Apple Like a Pussy, da habe ich nur geschluckt, wo ich das gehört habe, dachte ich mir, boah, da können wir gleich Porno draufschreiben. Das hört sich so schlimm an, war aber richtig. Irgendwie war es richtig, doch ich denke, es war ein Satz, der also die Regisseurin in dem Film sagt, als Erklärung für eine Filmszene, das hatte sie rein improvisiert, das wurde dann später einfach als Filmtitel genommen, war super toll die Sache, bin ich auch ganz stolz auf den Film, also ich würde sagen, normalerweise verbirgt man doch sowas, ich finde es ganz, ganz klasse, diesen Film, wurde später auch ein Theaterstück, wie gesagt, draus. Das haben wir auf der Bühne dann gespielt, also von einer Stunde Spielzeit waren wir irgendwie 35 Minuten nackt auf der Bühne.
In Berlin.
In Berlin. Und war ganz schräg, aber ganz toll. Also ich bin ganz, wenn ich dran denke, finde ich es klasse.
Ja, lässt sich sowas in Stuttgart realisieren oder sind die Schwaben da zu prüde?
Ich glaube nicht, dass sie zu prüde sind. Vielleicht würden Leute auch hingehen. Ich glaube, dass die Theater zu prüde sind. Also ich glaube, die Leute würden sagen, boah, jetzt halt machen wir mal was richtig durchgeknalltes. Da würden schon einige sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Vielleicht würden auch welche hingehen, damit sie nachher besser schimpfen können. Aber ich glaube, es gäbe Publikum und man könnte sowas machen. Also in Berlin, ich bin jetzt kein Berlin-Fan, das hört sich jetzt vielleicht so an. Da gibt es bestimmt einige so Sachen. Gut, das ist jetzt schon das Ende der Fahnenstange, was Provokationen auf der Bühne angeht, sage ich mal. Aber da ist auch die Konkurrenz von durchgeknallten Sachen so groß, dass es dann auch in der Menge irgendwo untergeht. Also das war jetzt kein so ein großer Skandal. Da haben zwar die Zeitungen drüber geschrieben gehabt und da wurde man auch eingeladen irgendwo. Und das war auch wunderschön und alles, aber das war jetzt nicht so, boah, Skandal.
Ja, man muss in Berlin schon besonders durchgeknallt
da, also sein, wahrscheinlich oder? Hätten wir uns gegenseitig noch ermorden müssen auf der Bühne, dann wäre es wieder ein Skandal gewesen. Oh, ja. In Stuttgart, ja wie gesagt, das könnte man, wenn es ein Theater sich trauen würde, ich glaube sogar das Publikum wäre da. Die Zeitung würden wahrscheinlich auch drüber schreiben mit so einem, boah, sicher. Ja, gerne. Aber ich glaube nicht, dass es ein Theater gibt, das es machen würde.
Ja gut, ich würde sagen, wir machen mal wieder ein bisschen Musik, bevor wir dann zu dem nächsten Genre kommen. Du hast es schon angesprochen, da geht's um Horror Underground. Radio 4FM, die Plattform. Bei uns zu Gast Thomas Görsch, Schauspieler aus Stuttgart. Und mein Name ist Rudi Arnold. Ja, Thomas, wir haben vor der Musik so ein bisschen über deine Filmarbeit, über deinen Filmwerdegang gesprochen. Auch über Filme, die sich um, sag ich mal, sexuelle Hörigkeit gedreht haben. Und dann ging es ja irgendwo mit Horror Underground weiter.
Genau, also gerade der Karl Andersen, mit dem ich ihn vorher in Berlin gedreht hatte, hatte einmal bei einem Dreh den Marian Dora da, der hatte da zugeschaut, die waren befreundet und ja, der Marian Dora war da und hatte dann so gesehen, was ich dann so treibe und hat sich dann im Zuge seiner nächsten Filmarbeit an mich gewandt, ob ich da nicht mitspielen möchte. Ja, dann hat mir das natürlich nicht so viel gesagt, weil ja, Underground-Filme kennt man jetzt ja nicht so wirklich, Marian Dora war für mich kein Name. Bin auch ganz unbedarft dahingegangen, so wie ich das immer mache. Also ich bin ja niemand, der großartig schaut, mit wem habe ich es da zu tun, sondern ich spreche mit den Leuten lieber und frage so, was sie denn treiben und mache mir da selber ein Bild davon. Marian Dora ist jetzt ein Extrem-Horror-Filmer, sag ich mal. Also da geht es dann auch sehr um sehr harte Themen und um wirklich sehr viel Blut im Film. Wir haben dann einen Film gedreht, der hieß Reise nach Agathis. Das war eine ganz kleine Geschichte, die wir in Jugoslawien unten gedreht haben. Das war also ein Ehepaar, die da im Meer auf ihrer Yacht gesegelt sind und haben eine Anhalterin mitgenommen. Der, wie hieß ich denn damals? Raphael hieß ich. Mhm. Der Raphael war ein ziemliches Arschloch. Also das ist halt auch mein Abo, dass ich halt immer den Bösen spielen darf. Und war zu seiner Frau sehr, sehr unfreundlich und hat die ganze Zeit mit dieser doch 10 Jahre jüngeren Anhalterin, die er da mitgenommen hat, geflirtet, schamlos. Also hat sie ja offen daneben stehen lassen, blöd angegangen. Also sie hat sie richtig ja gedemütigt, die Ehefrau. Das wird dann ziemlich hochgespielt, das Ganze, bis man so denkt, oh, was passiert jetzt? Der Film geht immer hoch und dann wieder runter, dann wieder hoch und wieder runter. Er spitzt sich dann so zu, dass dann irgendwann mal sich diese Anhalterin, nenne ich sie mal, auf die Seite der Frau stellt in einem kleinen Beisatz. Der Satz war dann aber Raphael zu viel und er wird bösartig gegenüber diesem Mädchen. Mhm. Es geht dann also, erst geht es über verbale Sachen los. Später geht es dann so los, dass er dann ihr die Sachen wegnimmt. Da darf sie nur noch nackt auf dem Schiff sein. Also die ganze Zeit auf diesem Schiff drauf. Man hat so diese klaustrophobische Sache um sich rum. Und als sie dann wieder irgendwann motzt, weil natürlich ihre Sachen fliegen alle ins Meer, dann schlägt er sie, bindet sie nackt oben fest, vergewaltigt sie, also dann wird's richtig böse. Also richtig böser Horror. Bis es dann soweit endet, dass man gerade Reise nach Agathis ist eine Insel, auf dieser Insel landet und dass dann dieses Mädchen von der Frau und Raphael gejagt werden. Also wirklich Jagdszenen, wie man das aus der Tierjagd kennt.
So Predator, da gibt es
ja, so in die Richtung, so genau. Und sie wird dann am Schluss wird sie dann auch erwischt und wird brutalst ermordet. Das Ganze von diesem Psycho, also es ist, man sieht am Anfang, hält man den noch für nett und charmant, diesen Raphael, bis dann, also am Schluss ist er total durch und man sieht dann auch, dass diese Insel schon öfters für solche Sachen in gleichster Weise benutzt wurde. Also da sieht man dann mehrere Gräber, wo dann also immer irgendwelche Mädels da, kann man vermuten, in den Vorjahren auch hingeschafft wurden und auf gleiche Weise misshandelt und getötet wurden. Ja. Ist ein Film, wenn man den anschaut, ist man schockiert, also wirklich schockiert, weil er hat einfach, Magandua zeigt immer gerne die absolute Niedertracht, die im Menschen stecken kann. Er hat es nicht mit großen Monstern, die irgendwelche Leute großartig zerlegen, wie so, ja, King Kong oder sowas, sondern er zeigt halt immer menschliche Abgründe, die sehr, sehr viel erschreckender sind, wie wenn man jetzt irgendwelche Fantasiefiguren da nimmt, sondern einfach nur bösartige Bosheiten zeigt. Das sind Filme, der lief sehr gut, der wurde auch ins Ausland verkauft, hab mich da ein bisschen in dieser Szene bekannt gemacht, hab das natürlich dann immer ähnliche Sachen angeboten bekommen. Dann war ich, ja, das hat mich dann auch in den amerikanischen Film mit reingebracht. Da habe ich dann einen bösartigen Anästhesisten gespielt.
Ja.
Da kann man sich auch vorstellen, was da passiert.
Ja. Naja.
Ja, das wurde mich dann so durchgereicht, sag ich mal.
Jetzt muss ich dich aber so mal ganz kurz unterbrechen.
Ich lächle zu viel
dabei. Ich lächle viel sagen. Naja, gut, also mich irritiert das jetzt wahnsinnig. Ich muss das jetzt einfach mal so sagen. Neben mir, da sitzt ein ganz netter Mensch, mit dem ich mich super unterhalten kann. Und und dann ist, dann beschreibst du mir einen Film, in dem du so diesen Raphael spielst und die Story von dem Film. Ich kenne den Film nicht. Ich werde ihn auch garantiert nicht angucken, weil diese Filme sind nicht mein Ding, aber das erschreckt mich. Das erschreckt mich ehrlich. Wie kommt man dazu? Wie kann jemand wie du so eine Rolle spielen? Also ich könnte es nicht.
Es ist alles Schauspiel. Es sind alles Geschichten, die erzählt werden. Ich kann eine Geschichte von einem überdrehten schwulen Friseur wie vorhin in dem Ausschnitt spielen, der ja auch irgendwo von der Spur ist. Es sind einfach verschiedene Arten von Geschichten, die erzählt werden müssen.
Mhm.
Alle haben ihre Lebensberechtigung, sag ich mal. Diese Filme, also ich finde ihn ausgesprochen gut. Es ist ein sehr optisch schön gemachter Film, also sehr ästhetisch auch gemacht. Natürlich hat er seine Bosheiten drin. Also wie gesagt, was, glaube ich, im Kopfkino da mit den Leuten abgeht, wenn man sowas sieht als Zuschauer, das erschreckt sehr. Wir haben den Film in halb kürzester Zeit gedreht, weil es natürlich nicht so billig ist, irgendwo im Ausland da auf einer Yacht zu drehen. Wir waren also da sehr, sehr in Anspruch genommen. Wir haben 12 Stunden am Tag irgendwo gedreht. Diese Filme versetzen einen fast in einen Rausch, in diese Person hinein. Also das Mädchen ist dann wirklich ab und zu mal weinend zusammengebrochen. Also es ist sehr, sehr harte Geschichte, sage ich mal. Aber man muss es im Kopf einfach trennen können, dass das eine Rolle ist, die man spielt.
Mhm.
Also wie gesagt, da kann ich jetzt hier so nett und freundlich sein, wie ich will, aber wenn ich dann die Rolle habe, dann kann ich dir auch sehr, sehr böse sein.
Mhm.
das Schlimme ist ja, wenn ich
jetzt über sowas... Schwulen Friseur zu spielen, würde mir das leichter fallen, als jetzt einen Menschen-Mädchen-Jäger.
Ja, es sind alle... Also man muss wirklich diese Trennung absolut vollziehen können, dass man da nichts mit seiner Figur, also mit seiner eigenen Person vermischt. Ich glaube, dann hat man verloren. Ja. Dann ist man auf diesem Trichter, ich werde jetzt Klaus Kinski oder sowas. Wurde da ab und zu schon mit verglichen, weil die Rollen einfach so schräg waren. Aber man muss, glaube ich, das absolut trennen können. Und wenn man es nicht mehr trennen kann, dann hat man verloren.
Mhm.
Also ich drehe demnächst wieder mit dem Marian zusammen. Der Film, der Titel tödlich, I Love Snuff. Snuff-Movies, sagt ihr das was?
Ja, das sind so viel.
Ja, hat damit nicht wirklich was zu tun, aber da geht es auch wieder Unterdrückung von einer Frau. Klar, immer das alte Thema, die gleiche Spielweise. Ist auch ein harter Tobak. Hat jetzt so viel mit körperlicher Gewalt gar nicht so viel mit zu tun, aber zeigt halt auch wieder Abgründe von Menschen. Es ist dann so, da bei dem Raphael wusste man jetzt auf dem Schiff genau, er ist der Böse und alles klar. Da wird man mit 5 Personen konfrontiert, die anfangs alle ganz super nett sind und jede Person kippt im Laufe des Films so, dass man denkt, boah, mit dem möchte ich aber auch nichts zu tun haben. Das geht hin bis zum Pfarrer, dass selbst dann der Pfarrer dann in so einem Licht erscheint, wo man denkt, boah, jetzt ist gar keiner mehr der, an dem man irgendwie was sympathisch finden kann, sondern es sind einfach alles Drecksäcke. Und das halt in einem gewalttätigen Umfeld ist das schon recht, es ist hart, es ist hartes Score-Kino, ja. Jo. Ich suche übrigens noch einen Schauspieler.
Ja.
Das bringt mich zum nächsten. Für diesen Mariandora-Film suche ich einen Schauspieler 35 bis 55 mit einem markanten Gesicht. Der Regisseur ist sehr, sehr anspruchsvoll und hat mir schon 40 Schauspieler vorschlagen lassen. Ich habe eine Agentur, wie ich glaube ich nur kurz erwähnt hatte. Da werde ich gleich erzählen, was dahinter steckt. Also wenn ihr sowas habt, dann besuch mich am besten auf meiner Facebook-Seite. Thomas Görsch ist der Name. Also ich, obwohl ich solche Filme drehe, bin ich da nicht unter anderem Namen zu finden.
Ja, gut. Also wir kommen dann nach der Musik noch zu deiner Schauspielagentur. Ja. Radio Free FM, die Plattform. Bei uns zu Gast Thomas Görsch, Schauspieler aus Stuttgart. Thomas, wir haben vor der Musik so ein bisschen über deinen Ausflug oder dein Engagement in der Horror-Underground-Filmszene gesprochen und dass der Regisseur, wie hieß er jetzt?
Marian Dora,
dass der jetzt jemand sucht, ja, mit einem markanten Gesicht zwischen 45 und 55, also irgendwo in diesem Alter. Und da sind wir dann auf das Stichwort Schauspiel oder Schauspieleragentur gekommen.
Genau. Ich habe in 2006 den Kreativpool Deutschland gegründet. Das ist eine Internetseite, also so wie, ja, wie Kreativpool. pool-deutschland.de, kann man sich das mal anschauen. Das ist eine Sache, in dem ich also eine Kartei habe über Nachwuchsschauspieler und auch schon, ja, auch schon Leute, die schon arbeiten. Ich schicke denen mehrfach in der Woche Stellenangebote zu. Ich habe jetzt ja sehr, sehr viele Leute kennengelernt beim Film. Also ich kenne 150 Regisseure, sag ich mal, die immer wieder neue Sachen drehen, die dann ihre Filmprojekte zu mir bringen, wie jetzt auch der Marian Dora, und sagen, okay, hier Thomas, du kannst da drin spielen, aber bring mir gleich noch 5 andere Schauspieler, die mit dir zusammenspielen. Das ist manchmal relativ einfach. Ich habe eine Kartei von 300 Leuten. Ansonsten bediene ich mich über, muss schon wieder Facebook sagen, aber es ist für meinen Berufsstand auch sehr, sehr wichtig. Da habe ich sehr viele Schauspieler, auch Befreundete, wo ich dann einfach mal so suchen rausziehe und es den Leuten zuschicke. Ja, diese Agentur ist entstanden 2006 aus einem Notfall heraus. Ich habe damals Ambitionen gehabt, auch mal selber in einem größeren Film Regie zu führen. Da wurde ich eines Besseren belehrt. Es klappt auch nicht alles. Und da habe ich einen südländischen älteren Mann gesucht, der eigentlich nur wortlos irgendwo in der Ecke steht, aber ein sehr markantes Gesicht hat. Und ja, einfach die Ausstrahlung schon so ist, dass man sagt, boah, da ist aber eine Vergangenheit da. Mhm. Sowas habe ich gesucht, sowas kannte ich nicht. Und habe damals war damals in einer Agentur, mit der ich, glaube ich, ganz gut Geld verdient habe. Ja, und habe dann meine Leiterin da gefragt, so nach dem Motto, hier, du, ich suche für meinen Film das und das. Und dann ging es dann los, ja, was verdiene ich denn da dran, hat sie mich gefragt. Also sie hatte nach jahrelanger Zusammenarbeit mir nicht einen Kontakt nennen wollen, weil sie daran ja nichts verdient, hat mich da im Regen stehen lassen. Und da dachte ich mir so, wie geht das jetzt Leuten, die so wie ich irgendwo Quereinsteiger sind und einen Film machen wollen, nichts zahlen können, Underground-Leute, wie kriegen die ihre Leute zustande? Wo können die sich hinwenden? Entweder sie suchen übers Internet, da kann sich melden, wer will. Wenn du aber jetzt was Spezielles suchst und eine größere Anzahl brauchst, wird's eng. Und dann habe ich aus diesem verärgerten Zustand habe ich gedacht, okay, da ist doch eigentlich Bedarf. Jetzt mache ich einfach mal für meine ganzen Schulen hier, die zwar auch Karteien haben, aber nur so aus dem Umfeld. Ich habe das dann gedacht, okay, mach's für ganz Deutschland. Im Internet ist das ja egal, da gibt's ja keine Distanzen. Und habe dann eine Kartei aufgebaut mit jetzt 300 Schauspielern, die da quer über Deutschland drin sind. Ja, denen ich immer wieder zuschicke, Angebote, die reinkommen, beziehungsweise auch selber in der Kartei schaue, wer mir da einfällt und wen ich dann da vorschlage. Das läuft jetzt sehr gut, also in dem Maße, in dem ich auch mehr Rollenangeboten kriege und meine Kontakte sich ausweiten, in dem Maße steigt da auch der Umsatz für die Leute. Ich verdiene daran nicht wirklich was, also weil ich auch Angestellten habe. Aber es ist natürlich für mich eine unheimliche Fundgrube, um selbst wieder an Jobs zu kommen. Das hat auch mich sehr, sehr viel weitergebracht, was Jobs und sowas angeht. Das ist natürlich durch Mundpropaganda relativ weit gediehen, dass also jetzt schon Leute, die mich nicht kennen, auf mich zukommen und da sagen, kannst nicht mehr suchen. Also das läuft sehr gut, da habe ich sehr, sehr viel Arbeit mit. Aber wie gesagt, auch einen Angestellten, der das macht für mich. Und ja, eine schöne Sache.
Ja, mal ganz kurze Zwischenfrage. Es gibt ja sicher Leute hier auch in Ulm, die sowas ganz interessant finden, wenn die jetzt sagen, sie möchten bei dir in die Kartei. Wie geht das?
Das ist ganz leicht. Einfach auf die Homepage www.kreativpool-deutschland.de. Da gibt es eine Anmeldungsseite. Steht Anmeldung dran. Da kann man reinschreiben und die ganzen Kontaktdaten. Dann schickt man einfach 2 Bilder mit und dann sogenannte Vita, einen Lebenslauf, ja, wo drin steht, was man schon gemacht hat. Dann ist man da geführt, registriert und bekommt dann per Newsletter ja, Jobangebote zugeschickt. Mhm. Beziehungsweise suche ich mir das auch selber aus der Kartei raus, wenn ich dann so einen gewissen Suchauftrag habe, so wie jetzt bei dem Schauspieler, den wir gerade gesucht hatten. Ja, und wenn das dann nicht innerhalb, also es geht also erst innerhalb dieses Pools wird dann gesucht. Wenn das mal nicht ausreichend ist, dann gehe ich auch an den Markt raus. Aber ich sag mal, die, die jetzt dann da registriert sind, die sind natürlich dann immer bevorzugt und sind dann natürlich dann in der ersten Auswahl dabei.
Ja. Sind es Filmsachen oder Film, Fernsehen?
Das ist Film, Fernsehen, Theater. Also da kann alles drin sein. Model kann da auch mit drin sein. Also wie gesagt, das ist alles nicht so wie eine richtige Agentur. Ich bin immer so klein gehalten irgendwie.
Ja, nennt sich auch kreativ. Kann also auch für Fotos
genau, sein. Genau. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, er möchte irgendwie eine Fotostrecke machen, dann wird auch jemand als Fotostrecke davor geladen. Mhm. Ich war auch schon auf irgendwelchen Dichtungsringen, Katalogen vorne drauf als Handwerker. Also da ist alles möglich, sag ich mal. Da kann man sich einfach alles Mögliche einfallen lassen, um da, und jeder von außen kann dann eine Anzeige aufgeben, das wird dann da verteilt. Das ist eine schöne Sache.
Das heißt also, man kann vom Handwerker, vom Fotoapparat bis zu einer Hauptrolle theoretisch alles.
Da ist theoretisch alles drin, genau, was anfällt. Dadurch, dass das nicht so eng gesteckt ist, sind da viele, viele Möglichkeiten drin. Also ich glaube, mir gefällt das Konzept ganz gut. Und das hat mir jetzt irgendwie getrieben, natürlich von meiner Person, die immer wieder nach draußen geht und mit Leuten spricht. Gestern war ich noch in Berlin, habe da wieder Leute kennengelernt. Wenn die wieder was Nächste machen, werden sie bestimmt auch wieder dranhängen.
Ja, Thomas, jetzt kleiner Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt praktisch leider schon wieder am Ende. Ich könnte jetzt noch viele, viele Sachen fragen. Das kann ich ja nachher machen. Ja, ihr habt es gehört, also www.kreativpool-deutschland.de. Ja. Und da erfährt man also da kann man sich dann bewerben, erfährt auch über dich was.
Und über mich weniger.
Thomas Görsch bei Facebook finden.
Mich auf Facebook finden, ja, ich würde einfach sagen, sich als Facebook-Freund adden. Da habe ich kein Problem damit. Ich bin so öffentlich, dass mir das alles okay ist.
Okay, also dann danke ich dir recht schön, dass du da warst.
Jedenfalls, danke schön.
Und das war die Plattform bei Radio Free FM. Am Mikrofon war Rudi Arnold. Ciao, danke, macht's gut.
Tschüss.
Das war die Free FM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.